Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ihr hört es schon raus, ich mache wieder mal das Intro. Bedeutet, die Folge nehme ich heute auf ohne liebe Ronja. Die Ronja grüßt uns ganz herzlich aus dem Portugal-Urlaub vom Camper aus. Und ja, wir haben gesagt, komm, dann mache ich doch mal wieder eine Folge hier alleine, beziehungsweise eigentlich nicht ganz alleine, weil ich habe mal wieder einen richtig, richtig, richtig coolen Gast dabei. Heute geht es bei uns ganz simpel um das Thema Smartphones. Ja, warum? Weil Smartphones sind längst ein fester Bestandteil unseres Alltags. Haben wir auch in unserer Jugendstudie gesehen, wie wichtig Smartphones auch für junge Menschen gerade sind, dass die Hälfte junger Menschen sagt, sie könnte sich ein Leben ohne Smartphones nicht vorstellen. Es gibt auch einen Teil, der sagt, sie sind wirklich süchtig danach. Aber auch generell, ich meine, Smartphones wecken uns, navigieren uns durch den Tag, verbinden uns mit anderen, speichern aber eben auch unzählige Informationen. Und gleichzeitig wissen wir irgendwie dann doch oft wenig darüber, was da im Hintergrund geschieht, welche Daten gesammelt werden, wo sie landen, wofür sie genutzt werden. Und wir lesen ja trotzdem immer wieder Recherchen, ja, wie gefährlich diese unsichtbaren Datenströme da sind, was da alles aus harmlosen Apps quasi weiterverkauft wird und auch wie mit sensiblen Daten umgegangen wird, wenn sie auch dann vielleicht in falsche Hände geraten, was dann passieren kann. Wir hören ja zum Beispiel, das Handy hört mit oder auch nicht. Ja, genau darüber möchte ich nämlich heute sprechen, nämlich mit Rebecca Sieselski. Und sie ist Reporterin mit Schwerpunkt Algorithmic Accountability Reporting im AI und Automation Lab des Bayerischen Rundfunks. Gemeinsam mit KollegInnen hat sie nämlich aufgedeckt, wie biometrische Daten Menschen in Afghanistan in Lebensgefahr bringen können, wie KI-Algorithmen die Emotionen von Callcenter-Mitarbeitenden überwachen und wie selbst Geheimdienstmitarbeitende sich unbewusst über Standarddaten ausspionieren lassen. Ihre Arbeit wurde mit dem Grimme Online Award, dem Journalismuspreis Informatik und dem European Press Prize ausgezeichnet. Mit ihr spreche ich heute über die verborgenen Mechanismen unseres Smartphones, die Risiken, die damit verbunden sind, und auch einfach darüber, wie wir unsere Daten besser schützen können. Ich bin richtig gespannt auf die Folge. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und bevor wir starten, möchten wir noch ganz schnell einen offiziellen Partner dieser Folge vorstellen. Der Bundesnachrichtendienst sucht nämlich dringend Leute, die Deutschland sicherer machen. Denn der Fachkräftemangel macht auch nicht vor deutschen Behörden halt. Und der BND sucht von der Chemikerin bis hin zum Dolmetscher ganz, ganz viele neue Leute. Und wer jetzt denkt, dass die nur so absolute Superbrains und hochintelligente Menschen wie Edward Snowden haben wollen, irrt sich gewaltig. Denn tatsächlich könnt ihr euch auch sehr gut mit einem Realschulabschluss um eine Ausbildung bewerben. Es gibt beim BND zum Beispiel die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Als spätere Bereichsschützer bzw. Schützerin kontrolliert ihr dann, wer aufs BND-Gelände kommt und was eingebracht werden darf. Oder ihr macht zum Beispiel eine nachrichtendienstliche Ausbildung. Dann sammelt ihr im Team bestimmte Daten, zum Beispiel solche, die Informationen zu auffälligen Gruppen enthalten, die vielleicht irgendwas aussagen, was Deutschland schaden könnte. Und diese Daten bereitet ihr übersichtlich auf, um sie dann der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieser Ausbildung lauft ihr dann verschiedene Stationen, zum Beispiel die Observation, die Sicherheitsabteilung, oder ihr lernt auch sehr viel über die internationale Politik insgesamt. Die nachrichtendienstliche Ausbildung ist allerdings nur eine von vielen Möglichkeiten, um beim BND Karriere zu starten. Mit einem Abitur in der Tasche könnt ihr euch auch zum Beispiel um ein duales Studium bewerben. Und selbst wenn ihr euch jetzt mal zuhören denkt, oh Mann, ey, warum sagt ihr das erst jetzt? Ich habe ja schon eigentlich einen Beruf, aber das klingt hier eigentlich ganz cool, aber ich hänge meinem langweiligen Job fest und habe eigentlich was ganz anderes studiert. Keine Sorge, beim BND könnt ihr euch auch als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin bewerben und dort starten. Auf der Karriereseite des BNDs findet ihr weitere Informationen rund um die Stellenangebote und zum Bewerbungsprozess. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt starten wir rein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Rebecca Sieselski. Hallo Rebecca, willkommen im Hungry Minds Talk.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Rebecca, du bist investigative Journalistin, beschäftigst dich intensiv mit Smartphones und auch Datensicherheit. Jetzt meine Frage an dich, hast du ein Smartphone oder bist du inzwischen sogar auf so ein robustes, ganz altbackenes Nokia mit Antenne umgestiegen?
Nee, ich habe auch ein Smartphone. Ich bin auch Teil dieser Gruppe, die potenziell gefährdet sind, weil man kommt ja nicht raus.
Wahrscheinlich schwierig, komplett davon wegzukommen. Du gibst uns ja gleich noch gute Tipps, wie man sich selber auch schützen kann. Zumindest versuchst du es oder in eurer Arbeit, dass wir da gleich näher drauf reinschauen. Jetzt als Einstieg mal, erklär mir doch mal eine Sache. Und zwar, mir ist das vor ein paar Tagen wieder aufgefallen, letzte Woche. Ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten und ich glaube, auch die ZuhörerInnen kennen das. Das ist auch so ein typisches Beispiel bei diesem Thema. Wir reden über sein neues Rennrad. Er erzählt mir davon. Am nächsten Tag schaue ich mein Handy an, gehe auf Instagram und die zweite Werbung, die ich sehe, ist genau dieses Gravelbike. Und am nächsten Tag gehe ich wieder rein und sehe sogar noch das Zubehör dazu. Von Fahrradhelm, Schloss, alles Mögliche. Was passiert da technisch im Hintergrund? Denn es wird ja schon oft in den Raum gestellt, die hören mit, die hören uns ab und ja, aus deiner Erfahrung, von deiner Arbeit, was würdest du sagen, stimmt das, hören die mit?
Tja, das ist die große Frage, die wurde uns auch immer wieder gestellt, weil fast alle, ich glaube, so generalisieren können wir es nicht, aber sehr viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht. Also ich habe die Erfahrung auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich mit Freunden, Freundinnen, mit wem auch immer über Themen gesprochen habe und dann wurde mir das angezeigt und Themen, wo man dann auch weiß, darüber habe ich eigentlich nie im Internet gesucht, das kam spontan, das hat nichts mit mir zu tun und trotzdem wird mir das jetzt angezeigt. Das heißt, da stellt sich schon die Frage, wie kommt das zustande, was passiert da eben technisch im Hintergrund? Dem wollten wir auch nachgehen, weil wir festgestellt haben, darüber gibt es viele Berichterstattungen, weil das Menschen ja viel gefragt haben oder viel auch interessiert, stark interessiert und die Berichterstattung war aber nicht so ganz zufriedenstellend. Also man bekommt als Investigativjournalistin irgendwann auch so ein bisschen Gefühl dafür, sind die Fakten ausreichend, um eine These zu belegen und diese Behauptung, die da immer wieder in den Raum gestellt wurde, dass das eben nicht passiert, dass sich das gar nicht lohnen würde, dass man das erkennen würde im Audio-Upstream, also quasi das, was gesendet wird an die Server und so weiter, die ganzen Daten, die da anfallen müssten, das hat halt als Argument, als Argumentationskette nicht ausgereicht für uns. Und deshalb haben wir uns das technisch angeschaut und wir haben Apps programmiert und wir haben uns die Betriebssysteme, so gut das geht, ein bisschen angeschaut, was sie für Regeln aufstellen und haben festgestellt, ausschließen können wir es nicht. Das war unsere Idee, dass man es ausschließen kann. Wir haben ganz viele Sachen gefunden, die schwierig, problematisch, ein bisschen shady sind sozusagen.
Das Anzeichen wären darauf.
Genau. Wir konnten es nicht zum Schluss, vielleicht spoilere ich da jetzt gerade schon so ein bisschen, aber wir konnten es zum Schluss nicht beweisen, dass es passiert. Aber wir haben tatsächlich ziemlich viele Hinweise gefunden, dass es technisch möglich ist und dass es sich für Firmen auch lohnen würde, das zu machen.
Ja, lohnen wird es sich auf jeden Fall. Ich meine, es gibt aber, denke ich mal, auch außerhalb des reinen Audiokosmos, also außerhalb dessen, was wir reden im Handy, gibt es ja auch sonst genügend Informationen, die wahrscheinlich einfacher zu bekommen wären als so eine ganz klare Datenschutzverletzung, oder? Weil es wäre ja technisch gesehen oder rechtlich gesehen eine Verletzung des Datenschutzes, damit zu hören, richtig?
Genau, das muss man immer so ein bisschen aufdröseln. Also tatsächlich ist eins der Hauptargumente, warum auch in der allgemeinen medialen Berichterstattung immer wieder gesagt wurde, das würde sich nicht lohnen für die Firmen, ist schon, dass das gar nicht notwendig ist. Also dass wir so viele Daten über uns sowieso schon verraten, dass unser Browserverlauf getrackt wird, dass, also ja, es gibt ein großes Datenhandelsfeld, da gehen wir vielleicht eher noch drauf ein und das wird sich vielleicht nicht lohnen. Aber die Frage ist, wenn man wirklich über ein Thema redet, das hast du ja gerade auch gesagt mit dem Gravelbike, wenn man wirklich über ein Thema redet, ist das nicht das absolute Zeichen dafür, der absolute Indikator, dass man sich dafür interessiert. Das heißt, dieses Argument, dass sich das einfach nicht lohnt oder dass das einfach die Firmen nicht interessiert, kann man eigentlich, also das kann man so sehen, aber das muss man so nicht sehen, auf jeden Fall.
Ja.
Genau, und was das anbelangen würde, dass das dann verboten ist, da kann man auf das Datenschutzrecht in Europa schon verweisen und kann man schon sagen, wenn darüber nicht aufgeklärt wird, dass immer auf das Mikrofon zugegriffen wird zu Werbezwecken, dann ist das natürlich nicht zulässig, weil es ist gegeben, es ist die Regel quasi in Europa nach der Datenschutzgrundverordnung, dass Menschen dem informiert zustimmen müssen. Also man muss wissen, dass das passiert und wenn man dem dann zustimmt, dann wäre es mutmaßlich legal, aber wenn man dem nicht zugestimmt hat, ist es definitiv illegal.
Muss ich wissen, dass es generell passiert oder muss ich auch wissen, dass es jetzt in der Sekunde passiert? Weil hier ist, meine ich, wir haben ja seit ein paar Jahren es auch am iPhone oder am Smartphone generell zum Beispiel oben diesen Knopf, die Lampe, die leuchtet. Früher war es noch das etwas rot umrandet war, glaube ich, das Mikrofonzeichen. Inzwischen ist es ja der orangene Knopf für die Kamera, für das Mikrofon und grün, glaube ich, für die Kamera. Muss das in der Sekunde aufleuchten? Ist das auch geregelt oder ist das was Nettes, was uns Apple zum Beispiel anbietet?
Da gehst du schon in den Kern des Problems rein. Das sind die Regeln des Betriebssystems. Die sind unterschiedlich bei Android und iOS. Das sind ja die verbreitetsten Betriebssysteme. Und das legen die Firmen erstmal fest. Also Apple und iOS legen fest, dass man eben solche Punkte sieht, solche Indikatoren dafür, dass gerade das Mikrofon an ist oder die Kamera an ist. Und genau das hatten wir uns angeschaut. Das erzähle ich jetzt am besten gleich mal. Genau das hatten wir uns angeschaut und gesehen, dass es da auf jeden Fall Lücken gibt in diesen Anzeichen oder in dem, wie man das wahrnehmen kann. Dass
die Lücken heißt, sie werden angezeigt oder werden nicht ausreichend genug oder nicht ausreichend oft angezeigt?
Also was wir uns angeschaut haben, waren für das Betriebssystem Android 11 und iOS 12. Also das heißt, das sind jetzt schon ein bisschen ältere Betriebssystemvarianten, die wir uns zu dem Zeitpunkt angeschaut haben, was Apps halt können. Also ob Apps wirklich heimlich auf das Mikrofon zugreifen können. Und wenn man sich das technisch genau anschaut, das haben wir gemacht, indem wir eine App programmiert haben, die eben genau die Spielregeln befolgen muss, die von dem Betriebssystem vorgegeben werden für alle Apps, dann kann man sehen, dass es da Möglichkeiten gibt, das zu umgehen. Also konkret war das so, dass unsere App, die eben auch so einen Mikrofonzugriff angefordert hat, weil das für die Funktionalität halt notwendig war, die konnte bei Android im Hintergrund, wenn der Bildschirm, also vielleicht muss man es nochmal aufdröseln, es gibt quasi die App im Vordergrund, das ist, wenn man die App sieht und damit interagieren kann und sie offen machen kann. Ja. Und dann kann man die App ja so wegdrücken, dann ist sie immer noch offen und man sieht sie aber nicht mehr. Man macht zum Beispiel was mit einer anderen App.
Okay, also wenn ich kurz auf eine andere App rüber swipe zum Beispiel oder kurz eine WhatsApp-Nachricht beantworte und dann nur direkt draufklicke
quasi. Ja. Ich glaube, das kennen auch ganz viele, dass man eben die App irgendwie bloß so wegschiebt und gar nicht wirklich so richtig schließt.
Dann ist sie aber nicht geschlossen.
Dann ist sie nicht geschlossen, genau. Dann kann sie quasi noch im Hintergrund laufen, nennt man das. Mhm. Und im Hintergrund, also quasi technisch, wenn man sich das technisch anschaut, ist auch, wenn man die App quasi offen hat und einfach nur den Bildschirm ausmacht. Also wenn der Bildschirm komplett schwarz ist, aber die App ist da eigentlich noch, man sieht sie bloß nicht mehr, weil der Bildschirm schwarz ist, dann ist das auch so eine Hintergrundfunktion quasi. Dann läuft die eigentlich weiter, genau. Und was wir gesehen haben und ausprobiert haben, ist, dass man auf das Mikrofon, also unser Programmierer Sebastian aus meinem Team, der hat eben dann auf das Mikrofon zugreifen können, wenn die App offen war. Also wenn man da so durchgescrollt hat oder wenn man sich da irgendwas angeschaut hat, dann konnte er bei Android zumindest, bei dieser Android-Version, die ganze Zeit auf das Mikrofon zugreifen, also die ganze Zeit mithören, ohne dass jemand das hätte sehen können, weil das war quasi vor der Einführung von diesem kleinen Punkt bei Android. Also da war das komplett möglich. Und was für uns aber super überraschend war, und das ist so ein bisschen das Hacking-Mindset, haben wir gesagt, was wir da so ein bisschen angewendet haben, war, wenn man den Bildschirm ausgemacht hat, dann ging es auch, dann konnte die App auch die ganze Zeit zuhören und die ganze Zeit Audio aufzeichnen, wahrscheinlich ohne Begrenzung, also wahrscheinlich komplett stundenlang. Wir haben es nach einer Stunde dann abgebrochen, weil wir gesagt haben,
nach einer Stunde. Okay, man würde ja denken, vielleicht dauert es noch 10, 20, 30 Sekunden, bis die App dann wirklich zu ist, wenn man das Handy geschlossen hat, aber es läuft genauso weiter, auch wenn das Handy eigentlich zu ist, also schwarz leuchtet oder nicht mehr leuchtet.
Genau, wenn man denkt, das Handy ist eigentlich quasi komplett inaktiv, weil der Bildschirm ist ja aus, ist es natürlich nicht. Da muss man sagen, da gibt es so einen kleinen Trick, also weil Android sagt halt, okay, das geht schon quasi, aber du musst halt, wenn die App gerade nicht im Vordergrund läuft, dann muss die App oder die App-EntwicklerInnen müssen dann halt eine Nachricht zeigen. Also müssen sagen, jo, wir greifen gerade auf das Mikrofon zu. Wenn der Bildschirm aus ist, sieht man das halt nicht. Das ist der Punkt. Also,
aber sie zeigen die Nachricht.
Genau, die App, die wir da verwendet hatten, die hat eine Nachricht gezeigt, aber die hat man natürlich nicht gesehen. Also wir haben das ja in der Pulsreportage auch mit der Presenterin Nadine ausprobiert, die hat die Nachricht nicht gesehen. Ja. Natürlich nicht, weil war ja Bildschirm aus. Das heißt, es gibt Ansätze, um diese Regeln zu umgehen. Das sind jetzt ältere Betriebssysteme, mittlerweile sind die nicht mehr so verbreitet. Es gibt immer noch Leute, die diese älteren Betriebssysteme haben. Dann mit den neueren Varianten, bei Android sind wir jetzt schon mal 15 oder so, mit den neueren Varianten, da sieht man dann halt diesen Punkt und da sind die Spielregeln so ein bisschen schärfer. Bei dem letzten Mal, wo wir es versucht haben, ging das mit dem im Hintergrund aufnehmen immer noch. Aber man könnte jetzt bei Android mittlerweile in das Privacy-Dashboard gehen und nachgucken, haben irgendwelche Apps das Mikrofon verwendet. Genau, also das heißt, es wird immer ein bisschen transparenter, aber das war auf jeden Fall möglich, als wir die Recherche gemacht haben und ist bei diesen älteren Varianten halt immer noch möglich. Bei iOS ist das nicht möglich, muss man sagen. Also die Spielregeln sind unterschiedlich bei den Betriebssystemen.
Weil iOS da besser besser drauf aufpasst, auf die Daten, oder wie würdest du das interpretieren?
Ja, so würde ich das interpretieren, dass die ja einfach sich da mehr, vielleicht haben sie sich mehr Gedanken gemacht, vielleicht war es ihnen wichtiger, das ist jetzt die Frage, das ging aus deren Antwort damals nicht hervor in dem Sinne. Das ist wahrscheinlich so, dass sie sich überlegt haben, ob das eine gute Idee ist, das offen zu lassen oder nicht. Und dann haben sie das quasi als Möglichkeit geschlossen und da härtere Regeln angewendet für diesen Sensor. Ja.
Ja. Na, ich meine, wir machen hier keinerlei Werbung für irgendwelche Produkte und liegt komplett fern. Ich weiß aber zum Beispiel auch aus der KI-Forschung, dass ja zum Beispiel die Apple-KI deswegen letzten Wochen, Monate ziemlich stark kritisiert wird oder auch, man kann sagen, sie floppt derzeit, weil sie eben nicht genügend Daten hat, auf die sie zugreifen kann. Also nicht wirklich, ich habe mit ein paar Experten gesprochen, die meinten, sie können nicht wirklich dazulernen, weil zu hohe Datensicherheit da ist, zu hoher Datenschutz da ist. Weißt du da was dazu?
Zu dieser Frage mit der KI, mit dem Datenschutz. Ja, das ist ja so ein zumindest vorgegebener USP von Apple, dass sie halt weniger Daten verwenden. Und natürlich, und das ist das Dilemma, natürlich in einer datengetriebenen Ökonomie, in der wir uns jetzt immer stärker befinden, und natürlich auch auf für Werbung, für Online-Werbung und so weiter, da ist das natürlich ein Problem, klar. Also aus Sicht der werbetreibenden Unternehmen oder auch aus Sicht der Produktentwicklung ist das ein Problem. Aber das ist halt immer das, was so entgegensteht. Welche Art, ich nenne es jetzt mal Überwachung, also welche Art Datenweitergabe wollen wir und wie wollen wir die Daten nutzen und wie schaffen wir da vielleicht auch eine Abwägung zu treffen zwischen Privatsphäre und Datennutzung, weil natürlich kann man sich auch Maßnahmen überlegen, wie man Daten dann anonymisiert und es trotzdem nutzt.
So. Ja, das stimmt. Ich meine, es scheint ein schmaler Grat zu sein für die Unternehmen, für die Betreiber, aber auch für natürlich UserInnen auf der anderen Seite. Was du gerade meintest, es gibt dann bei Android zum Beispiel die Möglichkeit, sich das anzugucken. Es klingt aber trotzdem nach einer gewissen auch technischen oder digitalen Hürde, würde ich sagen. Da muss man auch erstmal wirklich so affin sein, sich dann auch wirklich damit auszukennen und sich die Apps runterzuladen, vielleicht dann sogar eine Programmiersprache zu beherrschen oder zumindest Codes auslesen zu können. Klingt ja schon auch danach, als würde man als, ich sage mal, Otto-NormalverbraucherInnen da eher Schwierigkeiten haben, das wirklich nachvollziehen zu können, oder?
Genau, also man muss erstmal dafür sensibilisiert sein, dann muss man das auch durchziehen, also weil viele Apps wollen das Mikrofon ja auch aus Gründen, also den Mikrofonzugriff ja auch aus Gründen haben und das muss man dann trotzdem erstmal sagen, nein, mache ich nicht und irgendwie die in Kauf nehmen, dass man dem dann immer wieder zustimmen muss und dass sich das ein bisschen beschwerlicher anfühlt, als würde man dem einfach nur zustimmen. Das ist auch wieder so eine Abwägung, das stimmt. Und man muss halt diese Dinge auch erstmal wissen. Genau. Und was man auch sagen muss, also wir haben da ja nicht gestoppt an diesem Punkt, Punkt, dass wir uns das Mikrofon angeschaut haben, sondern wir haben uns auch noch andere Sensoren angeschaut. Und es gibt, kennen wir auch alle aus der Lebenspraxis, es gibt noch Sensoren, die zum Beispiel unsere Schritte zählen oder die gucken, wie das Handy gerade ausgerichtet ist, also ob es hochkant ist oder ob es im Querformat gerade im Raum ausgerichtet ist. Und das sind die sogenannten Bewegungssensoren, das Accelerometer und das Gyroskop. Und diese Sensoren, die sind ganz klein und ganz empfindlich. Das sind so ganz kleine Federn quasi, die so schwingen oder so Bauteile, die so schwingen und die Schallwellen potenziell auch erfassen können. Also da gibt es auch Versuche, dass diese Sensoren quasi dafür verwendet werden können, Gespräche aufzuzeichnen oder zumindest einzelne Wörter zu erkennen. Und Und das Interessante ist, die können ganz viel über uns verraten. Also die können auch verraten, mit wem man sich zum Beispiel gerade im Auto befindet, ob man gerade in der U-Bahn ist, weil dieses Bewegungsmuster, dieses Wackeln quasi, das ist super verräterisch. Und wenn man dann schon über KI, wir haben ja gerade schon über KI geredet, nachdenkt, dann können Algorithmen, die halt solche Muster erkennen, potenziell eben auch diese Muster erkennen und potenziell auch erkennen, vielleicht, was man spricht. Also es gibt zumindest erste Versuche dazu, das zu rekonstruieren mit solchen Algorithmen.
Aber der Fact, ob mein Handy jetzt hochkant oder im Querformat ist, der bringt jetzt in erster Linie erstmal nichts, oder?
Nö, das nicht, aber dafür sind, also das sind so die vordergründigen Anwendungen von solchen Sensoren und funktionieren dann halt so, dass die ganz kleine Erschütterungen eben auch messen können und Schall sind quasi ja auch wie ganz kleine Erschütterungen und wenn sich das dann unterscheidet von Wort zu Wort, kann man das potenziell eben zurückrechnen. Und was wir ausprobiert haben, war, dass der Lautsprecher, also dass eine App quasi vielleicht die Schallwellen auslesen kann, wenn man sich zum Beispiel eine Sprachnachricht über einen Lautsprecher anhört und dann könnte theoretisch eine andere App, eine, was weiß ich, Taschenrechner, Spiele, irgendeine random App auch mithören, theoretisch. Weil alle Apps, und da wollte ich drauf hinaus, alle Apps können einfach auf diese Sensoren zugreifen. Also da gibt es keine Beschränkung, da kann man, das kann man quasi nicht einschränken ohne weiteres.
Ach, da kriege ich gar keine Benachrichtigung. Das ist quasi genereller Zugriff.
Ja, und die sind wirklich super sensibel. Also die können.
Und da ist es dann auch schwierig, als normale Person, aber auch als Person, die sich auskennt, da dagegen was zu tun.
Genau, darauf will ich hinaus.
Ja. Jetzt ist es ja so, gerade beim Thema Abhören muss man trotzdem, obwohl offensichtlich bestimmte Indizien vorhanden sind, wie ihr in euren echt wichtigen Recherchen da gezeigt habt, Indizien dafür vorhanden sind, dass da wirklich zumindest zum Anteil mitgehört wird oder technische Möglichkeiten vorhanden sind, dass man da, wie du gerade gesagt hast, auch andere Sensoren da hinkommt, gibt es ja trotzdem einfach das Thema, wie ich es auch gerade gesagt habe, was ist, wenn ich als junger Mann aber eigentlich noch gar nicht mit einem Rennrad in Berührung gekommen bin und dann aber mein Kumpel mir davon erzählt und ich eigentlich schon seit ein paar Tagen die Werbung bekomme, das aber nicht wirklich wahrnehme. Jetzt erzählt mein Kumpel davon, am nächsten Tag sehe ich das. Das Ganze nennt sich dann selektive Wahrnehmung, also das Gehirn, das ja dauernd Reize filtert, ständig Reize filtert und sobald etwas für mich relevant wird, weil es im Gespräch vorkam oder ich darauf gestoßen bin, dann achte ich automatisch stärker darauf. Das spielt ja schon auch eine Rolle hier, nehme ich an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das, also wir haben es nicht bewiesen damit. Was ich noch ganz interessant fand, ein bisschen später kam eine Recherche raus von einem US-Medium, die eine Firma gefunden haben, die tatsächlich damit Werbung gemacht hat, dass sie sogenannte Voice Data benutzt und hat auch auf der Webseite dann eben Menschen abgebildet, die ein Smartphone in der Hand hatten. Die haben es nicht ganz klar gemacht, aber sie haben selbst auch geschrieben, nein, das ist keine Black Mirror-Folge, das ist wirklich nur unsere Voice Data, mit der wir alle Menschen mit der Software Active Listening quasi also rausfinden können, worüber die reden und diese Daten dann halt verwenden können für Werbung. Das heißt, Firmen, wir wissen auch nicht genau, was die kann, aber Firmen werben zumindest intern auch damit. Das heißt, das macht das schon, das ist immer noch kein Beweis, aber das macht den Indizienraum schon auch nochmal größer so.
Okay.
Was aber, worauf du anspielst, sind diese alternativen Erklärungsansätze. Und ich glaube, die sollten wir auch wissen. Vor allen Dingen, weil wenn man sich so ein paar Kommentare durchliest, Leute auch immer mehr sagen, ja, ich habe da noch nicht mal drüber geredet, ich habe über das Thema nur nachgedacht und dann wurde mir Werbung angezeigt. So. Genau. Das heißt, was ist das denn eigentlich?
Ja.
Und es gibt eben diesen psychologischen Effekt, der heißt Frequenzillusion oder, ja, also Frequenzillusion. Und das bedeutet, wenn man irgendwas dann das erste Mal gehört hat oder wenn man irgendwas das erste Mal gesehen hat, dann nimmt das Gehirn das stärker wahr. Also vielleicht hat man auch vorher, vielleicht hast du vorher schon Werbung für irgendwelche Räder gesehen, also vielleicht hätte es genauso schon gepasst. Du hast die aber einfach nicht wahrgenommen, weil du mit so vielen Dingen am Tag konfrontiert bist und dein Gehirn halt darauf nicht geprimed war, nicht fokussiert war auf dieses Thema. So.
Ja.
Und ich glaube, da haben viele Beispiele. Also ich glaube, das kennt man auch als Phänomen, dass man auf einmal, man möchte sich, was weiß ich, einen Hund kaufen und auf einmal sieht man überall diese Hunderasse oder so. Also das ist, glaube ich, was man wirklich als Phänomen auch kennt. Das ist so ein Erklärungsansatz. Ein anderer Erklärungsansatz ist tatsächlich auch einfach, dass Handys eben oder viele Apps wissen, wo man sich aufhält. Also wenn man eben dann zum Beispiel den Standort freigegeben hat. Und diese Standortinformationen sind mittlerweile auch sehr konkret. Und dann kann man auch sagen, das Handy oder die Apps wussten halt, du sitzt gerade mit deinem Kumpel irgendwo. Und der hat vorher vielleicht ganz exzessiv über diese Räder gegoogelt. Vielleicht unterhaltet ihr euch darüber, weil warum nicht? So kann man es ja mal ausprobieren.
Und dann wüssten die quasi, weil die Smartphones in der Nähe voneinander sind, dass wir da miteinander sprechen auch quasi. Das braucht gar keinen Sensor oder gar keinen Mitschnitt. Das kriegt auch eigentlich durch den Standort.
Wenn man nah genug da ist und wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass die Handys schon aufgrund von anderer Kommunikation, die zwischen euch stattgefunden hat, vielleicht auch einfach wissen, dass ihr befreundet seid, dass ihr vielleicht nicht zufällig direkt am selben Ort seid und euch dann nicht unterhaltet. Das sind aber auch nur Theorien. Also dafür gibt es auch keine Beweise, aber das wäre ein alternativer Erklärungsansatz, dass das ja auch so funktionieren könnte natürlich. Und dann der wahrscheinlich naheliegendste Erklärungsansatz ist, dass wir alle, sorry dafür, dass ich das ausspreche, dass wir alle gar nicht so individuell sind, wie wir denken. Also wir sind ja aus dem...
Wie ein Rennrad in den 30ern oder Anfang 30ern, das ist gar nicht mehr so individuell.
Genau. So hast du es ja schon erfasst mit dem Beispiel.
Mit noch die Siebträgermaschine, ja.
Richtig. Weil wir aus Werbeperspektive sind wir natürlich Zielgruppen und die Zielgruppen ähneln sich total und Rennrad in den 30ern ist jetzt nicht die absolute Überraschung. Ja.
Ganz genau. Ja, ich habe nicht vor, mir jetzt eins zu kaufen tatsächlich, aber das bei uns gerade im Freundeskreis, also ich bin jetzt 30 geworden und das ist schon Man macht auch Witze über sich selber inzwischen. Oh, hast du jetzt das Rennrad oder die Siebträgermaschine oder was ist mit der Not, wenn du gar nichts zum Beiben hast? Ich trinke keinen Kaffee, deswegen das fällt für mich komplett raus. Aber ich hab schon ein Rennrad, deswegen muss ich mir keins kaufen. Aber das habe ich schon seit Corona. Also das war jetzt kein 30er-Jahre-Ding. Nichtsdestotrotz, ja klar, so verschieden sind wir anscheinend nicht. Und ja, das macht wahrscheinlich auch einen großen Anteil aus.
Ja. Und das erklärt dann vielleicht auch, wenn Menschen das Gefühl haben, hatte ich auch schon ein, zwei Mal, dass ich über Dinge nur nachgedacht habe und dann auf einmal Werbung dafür angezeigt bekomme. Also da sollte man schon kritisch sein und nicht davon ausgehen, dass das nur damit zu tun hat, dass vielleicht das Mikrofon benutzt wird, ja.
Genau, und ein bisschen, wie du gerade schon selbst sagst, mit sich selbst ein bisschen kritisch sein. Das ist dieser Fehler, dass man etwas annimmt, dass es jetzt bestätigt ist, weil es einem aufgefallen ist, weil man vielleicht auch im Hintergrund kognitiv danach gesucht hat. Das ist ja nicht nur jetzt bei dem Beispiel der Fall. Das sehe ich auch, also man nennt es den Bestätigungsfehler, den Confirmation Bias in der Psychologie, den ich bekomme, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft, was wir auch gerade oft haben mit Auszubildenden, zum Beispiel oft sage, die jungen Menschen sind nicht mehr so leistungsstark, die sind vielleicht eher faul. Und das sage ich mir immer wieder. Und wenn dann jemand leistungsstark ist, dann blende ich das aus, weil es eher meiner Annahme widerspricht. Wenn aber dann einmal eine Situation kommt, wo die junge Person wirklich faul wirkt beispielsweise, dann ist das für mich eine Bestätigung und dann blende ich alle anderen Male aus, wo es mir schon vorher irgendwie was Gegenteiliges gezeigt wurde, aber ich nehme dieses eine Mal raus. Und das ist ja dann eine Bestätigung auf falsche Annahme oder auf unzulänglicher Basis eigentlich, auf nicht guter Datengrundlage, aber das Gehirn spielt halt nun mal anders. Ne? Und ich glaube, gerade hier, auch gerade beim Thema Smartphone und Abhören, kann es schon sein, dass man da vielleicht manchmal ein bisschen, nicht will ich sagen überreagiert, aber zumindest überinterpretiert zum Teil. Ne?
Ja, aber ich glaube trotzdem, also das ist alles total richtig, aber ich glaube trotzdem, dass die Intuition die richtige ist. Also dass diese Smartphones halt wirklich, das hat ein Kollege von mir, von Sebastian von Netzpolitik.org mal ganz schön formuliert, dass die wie so Boot mit Loch sind und da tropft es überall raus. Also das ist schon so, wenn man eben sich auch das mit diesen Bewegungssensoren vorstellt oder auch mit den Standortdaten, haben wir auch noch eine Recherche dazu gemacht, das tropft da wirklich überall raus und die Daten landen irgendwo. Also da muss man sich wirklich keine Illusionen machen.
Ja, du sprichst es schon an, da würde ich gerne als nächstes drauf schauen. Ihr habt die eine Recherche, eben auch die Puls-Reportage, die über 1,5 Millionen Mal angeschaut wurde auf YouTube, zu diesem Thema gehabt, Thema Handys hören ab, wo ihr die App entwickelt habt. Wirklich eine coole Reportage, wir verlinken sie auch in den Shownotes. Die andere Reportage sind die Standortdaten. Kannst du mal kurz erklären unseren Zuhörerinnen und mir, worum es denn da eigentlich geht?
Ja, gerne. Also wir haben uns weiter eben Handys angeschaut und weiter angeschaut, was für Daten fließen da ab. Mhm. Und da hat Namen habe ich gerade gesagt, ein Kollege von Netzpolitik.org, von der Plattform Netzpolitik.org, einen riesigen Datensatz bekommen von einem Datenhändler aus den USA. Also das heißt, der Sebastian hat da einfach hingeschrieben und hat gesagt, hier, ich hätte gerne diese Standortdaten, die ihr ja im Internet bewerbt, dass ihr die weitergebt oder dass ihr die verkauft. Mhm. Und hat auch mit offenem Visier gespielt, also hat auch gesagt, ich bin Journalist. Und dieser Datenhändler hat ihm trotzdem 3,6 Milliarden Standortdaten gegeben von Menschen aus Deutschland. Mhm. Wir gehen davon aus, dass es wir wissen es nicht hundertprozentig, aber bis zu 8 Millionen Profile sind. Also bis zu ein Zehntel der deutschen Bevölkerung, die da getrackt wurden und von einem.
Das waren nur deutsche Daten.
Das waren erstmal nur deutsche Daten. Wir haben danach noch diverse andere Datensätze bekommen aus der ganzen Welt. Also, aber dieser erste Schritt und dieser erste Datensatz, das waren nur deutsche Daten, ja. Also Menschen, die sich in Deutschland bewegt haben, quasi.
Genau. Okay.
Ja, und 3,6 Milliarden, das ist, kann man sich auch mal ganz gut vorstellen, das finde ich immer ganz schön. Wenn man das ausdrucken würde, sehr kleine Schriftart, dann könnte man eine Blattlinie von hier bis Neuseeland legen.
Ach, das sind ja, sehr viele Daten. Weit.
Ja.
Okay, dann habt ihr die Daten bekommen, aber dann müsst ihr auch mal wissen, was ihr damit macht, oder?
Genau, das ist gar nicht so einfach, weil das sind Tabellen, das sind quasi lange, lange Excel-Tabellen und einfach nur immer die Nummer, die dem. Das ist auch wichtig zu wissen. Also jeder hat eine Nummer, die dem Handy zugeordnet ist und darüber lassen sich eben Profile bilden. Darüber kann die Werbeindustrie Profile bilden. Das ist die sogenannte Mobile Advertising ID. Und die stand da drin in dem Datensatz und dann eben ganz viele Standorte. Also ganz viele Punkte quasi auf einer Karte oder die wir auf Karten legen konnten, um dann die Standorte zu sehen. Und mehr stand da ja erstmal, also ein bisschen was stand da schon noch drin, aber nichts, also quasi da stand jetzt nicht drin, dass es irgendwie das bist du oder das bin ich und da wohnst du oder ich oder wie auch immer, sondern das sind einfach erstmal
Daten. Hat ein Rennrad, hat noch keins, stand auch
hat
nicht
noch
drin.
Genau, so. Das sind erstmal einfach Daten. Und dann haben wir uns ein Tool zunutze gemacht, das heißt OpenStreetMap. Das ist ein Kartendienst, das ist nicht Google Maps, das ist was Offenes quasi. Und die hatten schon was relativ Cooles gemacht, also zumindest für uns als Datenjournalisten, Journalistinnen Cooles. Die hatten bestimmte Gebäude zum Beispiel oder bestimmte Bereiche auf der Karte schon mit, also markiert und gesagt, das ist jetzt zum Beispiel ein Geheimdienstgebäude oder das ist irgendwie ein Militärareal oder was auch immer. Und da haben wir gedacht, okay, das ist vielleicht das Spannendste erstmal, dass wir uns angucken, wer geht denn eigentlich bei unseren Geheimdiensten ein und aus und wo wohnen die Leute? Oder wer geht denn eigentlich auf so Militärstützpunkten ein und aus, wo wohnen die Leute? Oder wer ist in Ministerien, wer ist in Bundesministerien und arbeitet da und wo wohnen die, was machen die? Gehen die vielleicht in die, das ist, haben wir auch gesehen zum Teil, gehen die vielleicht ins Bordell, gehen die in die Psychiatrie, was sind da Sachen, die wir da rauslesen können, wo die vielleicht mutmaßlich nicht wollen, dass das jeder weiß, dass wir das zum Beispiel wissen. Mhm. Und dann haben wir auch Beispiele gefunden. Eins unserer, also von uns allen das Lieblingsbeispiel wahrscheinlich, ist tatsächlich ein Mitarbeitender des US-Geheimdienstes NSA. Die sind auch immer noch in Deutschland aktiv. Und man weiß, dass die im bayerischen Bad Aibling einen Stützpunkt haben und da ein Haus auf dem, ja, auf dem Gelände des BNDs, also des Bundesnachrichtendienstes, des deutschen Geheimdienstes. Und dann konnten wir wirklich sehen, wo die Person wohnt und dass sie immer auf das BND-Gelände in genau dieses Haus geht, wo die NSA mutmaßlich arbeitet.
Oh, wow.
Und dann haben wir auch noch gesehen, dass die Person zum US-Konsulat geht, also mutmaßlich wirklich auch US-Amerikaner, Amerikanerin ist, wie die jeden Morgen dahin fährt, wie genau die Fahrtroute ist, wo die zwischendurch nochmal war, wo die wahrscheinlich mutmaßlich in einem Restaurant war. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel gefunden von der Person, die es mutmaßlich, oder also die es eigentlich besser wissen sollte, weil die halt einfach also wahrscheinlich ein, also Geheimdienstmitarbeitende ist. So.
You have one job eigentlich.
Das, genau. Man
denken. Das ist ja genau die Aufgabe von der Person, da, sowas zu verhindern, oder?
Genau. Das ist der Punkt. Also wenn es jemand wissen sollte und sich davor schützen sollte, dann wahrscheinlich eine Person, die beim Geheimdienst arbeitet. So. Und das war nicht das einzige Beispiel, da haben wir noch mehrere Beispiele gefunden von Menschen, die bei Geheimdiensten zum Beispiel arbeiten. Wir haben tausende Beispiele gefunden von Menschen, die irgendwie beim Militär arbeiten, die beim gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin arbeiten, also die sich eigentlich mit Terrorismus beschäftigen sollen und natürlich dadurch auch gefährdet sind. Also wenn man zum Beispiel beim BKA arbeitet, bei Polizist, Polizistin ist, die sich mit organisierter Kriminalität oder Terrorismus beschäftigt, die sind ja super gefährdet, weil auch organisierte Kriminelle oder Terroristen und so weiter können diese Daten auswerten. Die sind ja frei im Internet, die kann ja jeder bekommen, diese Daten. Mhm. Genau. Also da sagen auch Geheimdienstaufsicht, also zum Beispiel Konstantin von Notz, der in der vergangenen Legislaturperiode Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums für die Aufsicht der Geheimdienste war, sagt, das ist super gefährlich und wirklich potenziell gefährlich und sehr problematisch.
Ja. Ich erinnere mich an der Stelle an einen Fall, ich glaube, der war kurz vor Corona, 2018 oder 2019, als Strava-Nutzerdaten in so einer Heatmap open kam. Ich weiß nicht, ob sie verkauft wurden oder wie sie in die Öffentlichkeit gelangen sind, aber auf jeden Fall konnte man über die Strava-Heatmap genau sehen, anonymisierte Laufbewegungsdaten bei diesen Militärstützpunkten, auch sowas, was du gerade angesprochen hast. Und das waren dann quasi die SoldatInnen, Angestellten, die dann laufen gehen, also Jong gegangen sind. Und ich weiß noch, dass sie durch die Route, die Jong gegangen sind, die sind quasi am Zaun außen an dem Stützpunkt entlang gejoggt, genau wusste, wie groß der Stützpunkt eigentlich ist. Weil das ist ja auch etwas, was man eigentlich nicht wissen darf. Wo endet der, wo beginnt der, wo ist wirklich noch ein Trainingsareal, wo wird dann gejoggt? Und das war damals ja auch ein Riesenskandal. War ein Leck, das war öffentlich im Internet einsehbar. Und ich meine, danach hat auch Strava zumindest ihre eigenen Datenschutzeinstellungen angepasst. Also die mussten sich dazu auch äußern. Und den SoldatInnen wurde verboten, ihre Apple Watch mitzunehmen oder dort wirklich ihren Lauf so zu tracken. Ich fand es damals amüsant, aber es ist schon auch ein bisschen gruselig, vor allem auch, was die nationale Sicherheit angeht. Je nachdem, wie man es anschaut, ist es schon einfach ein bisschen gruselig.
Ja, es ist gruselig, auf jeden Fall. Und es ist auch so banal. Man sind halt irgendwelche Datenhändler, die irgendwo sitzen. Wir haben ja wirklich mehrere, wir haben dann auch mehrere Datensätze bekommen und es sind halt einfach irgendwelche Leute irgendwo in den USA, irgendwo in Dubai, die irgendwie damit halt Business machen. Und
sich wie teuer sind die Daten? Also,
die Daten, die wir haben, und das war ja schon viel. Sorry?
Nicht, dass ich vorhab, die zu kaufen, aber ich stelle mir also mal Interesse halber, wie viel Zeit man da als Unternehmen dafür, dass man solche Daten bekommt.
Mhm. Nicht so besonders viel. Also es kommt natürlich darauf an, ob man ein Land möchte, mehrere Länder und so weiter. Aber tatsächlich haben wir diese Datensätze ja alle erstmal kostenlos bekommen als Ansichtsexemplare quasi und haben daraus ja schon so viel ableiten können, weil das ja einfach so viele Daten waren. Aber womit diese Datenhändler oft dann wirklich ihr Business machen, sind so Echtzeitdaten. Also sie behaupten, es wäre Echtzeit, also dass man quasi genau sehen kann, wo ist die Person gerade. Wir gehen davon aus,
dass es eher... Wie sie es vorstellt, wie aus dem Film.
Ja. Wir gehen aber davon aus, also nach allem, was wir jetzt technisch wissen, dass das dann mindestens so 1-2 Stunden Latenz hat. Also dass das mindestens, also dass sie wahrscheinlich nicht genau sehen können, wo die Person sich in dem Moment aufhält.
Okay, aber das hat mit Echtzeit jetzt auch nichts mehr zu tun dann eigentlich, oder?
Kannst du bitte nochmal sagen?
Das hat mit Echtzeit, also hat mit wirklicher Echtzeit ja jetzt nicht viel zu tun, wenn es eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Stunden später ist.
Das stimmt. Also das ist schon auch so ein generelles Ding von der Werbeindustrie, weil das ja so wenig reguliert ist und so international, dass die alle sonst was versprechen. So. Mhm. Und das schon auch ein Kritikpunkt ist, dass viele Daten nicht so besonders gut sind. Aber also genau, wir haben auch Daten gesehen, wo wir im Nachhinein uns dachten, na gut, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Fehler. Wir haben aber ganz viel auch bestätigen können. Also wir haben mit ganz vielen Menschen geredet und konnten ganz viel bestätigen und haben gesehen, selbst wenn es nicht Echtzeit ist, sondern wenn es irgendwie viel später ist, sieht man ja trotzdem die Personen, war bei der NSA. Die Person geht jeden Tag ins Bundesministerium und wohnt dort und dort und so weiter. Also das heißt, für solche Sachen braucht man wahrscheinlich gar nicht Echtzeit. Für die Werbeindustrie wäre es natürlich schon wahrscheinlich sinnvoll, weil wenn man sich mit denen unterhält, beziehungsweise auch mal auf Messen unterwegs ist, dann ist deren Grund, warum die überhaupt solche Daten wollen, dass sie halt wissen wollen, wenn ich jemandem eine Werbung gezeigt habe, geht er danach in meinen Store. So. Also irgendein Unternehmen spielt irgendeine Werbung aus und möchte dann gerne wissen, hat das gewirkt? Führt das dann dazu, dass die Person sich mit dem Unternehmen mindestens beschäftigt, idealerweise halt was kauft? Und eine Maßnahme ist eben, dass die herausfinden wollen, ob die Person dann in einen Store geht von denen zum Beispiel.
Aber konntet ihr bei den Daten, die ihr bekommen habt, einsehen, wie viel Uhr die Daten waren? Das schon, oder?
Die Uhrzeit war ziemlich konkret, also die konnten wir immer gut bestätigen. Die Wochentage auch. Bei dem Jahr gab es tatsächlich Fehler. Also das war, zum Teil waren die Daten ein bisschen älter, als angegeben wurde. Wobei wir nicht wissen, ob das auch was ist, was mit diesem Probedatensatz zu tun hat. Also ob die Daten, die man dann wirklich kauft, ob die dann besser sind. Weil man kauft die ja auch als Abo-Modell. Das heißt, wenn die richtig schlecht sind, dann wird das Abo ja auch wieder gekündigt. So. Mhm. Und genau, um es auch nochmal zu beantworten, weil du ja gefragt hast, wie viel das kostet. Ja. Also sehr, sehr, sehr große Datensätze für die ganze Welt. Ich müsste jetzt lügen, aber das war sowas im Zehntausender-Bereich. Also für größere Unternehmen ist das Peanuts. Als Monatsbeitrag 10.000, 14.000 Euro natürlich nichts. So.
Ja. Okay, also wir halten fest, auch an Standortdaten entsteht da immer ein größerer Markt und absolute Notwendigkeit, sich da zu schützen. Gehen wir mal da noch ein bisschen rein. Wenn ich jetzt normaler Nutzer bin, egal ob ich Android oder Apple habe, was habe ich denn für Möglichkeiten, mich zu schützen? Ist es aussichtslos oder habe ich Möglichkeiten?
Genau, wir können es nochmal ganz konkret machen. Also wir haben dann ja, wie gesagt, später noch viele andere Daten oder einige andere Datensätze bekommen und in einem Datensatz standen auch die App-Namen drin. Das waren 40.000 Apps für ganz viele Länder auf der Welt und das ist trotzdem, das sind nicht alle Apps. Also das waren 40.000, aber das heißt nicht, dass das jetzt abschließend ist, sondern da gibt es garantiert mehr Apps, die auch noch anderweitig Standortdaten nutzen und verkaufen. Aber das, was wir bekommen haben, waren erstmal 40.000. Und in Deutschland ist eine App besonders aufgefallen, also schon auch noch ein paar mehr, aber eine App ist uns erstmal besonders aufgefallen, das Wetter Online. Also Regenradar, Wetter Online. Und die, also wenn man die App installiert, wird man ja gefragt, möchtest du den Zugriff auf den Standort zulassen?
Klar, man denkt sich, man muss es eigentlich machen, weil man will ja das Wetter für seinen Standort bekommen.
Genau, das ist halt das, was da jetzt vordergründig eben erstmal im Raum steht, ja. Oder was die Funktionalität, was das begründet, warum die den Standort wollen. Wenn man bei denen auf die Seite geht, die sich an andere Unternehmen richtet, die sich an Werbekunden richtet, dann steht da schon, wir haben eine größere Reichweite als spiegel.de und bild.de. Wir begleiten, das war eine sehr schöne Formulierung, wir begleiten 6 Millionen Menschen durch den Tag. Wenn man das mit den Standortdaten weiß, dann kann man sich zumindest vorstellen, was begleiten heißen könnte. Also das heißt, genau, man denkt, man bekommt das Wetter und man ist natürlich das Produkt, wenn das kostenlos ist. Das ist immer so. Und wenn was kostenlos ist, dann ist man selbst das Produkt mit seinen Daten. So. Und man kann das aber natürlich dann auch ablehnen Und dann muss man halt im Einzelfall, bei Wetter Online ist jetzt der Special Case, dass die jetzt auch von der Datenaufsichtsbehörde geprüft werden und da auch mit denen in Kontakt stehen. Das heißt, die haben diese Weitergabe von den präzisen Standortdaten mutmaßlich jetzt abgeschaltet und man kann da jetzt auch eine echte Wahl treffen, ob man das möchte oder nicht, also zumindest vordergründig. Ich sage vordergründig, weil technisch ist das alles sehr komplex, das nachzuprüfen, aber das ist bei denen jetzt mutmaßlich nicht mehr der Fall, aber bei anderen Apps kann man ja manchmal dann eben nicht wirklich eine Wahl treffen, weil wenn man sagt, nö, will ich nicht weitergeben quasi die Daten, dann kann man halt ganz viele Funktionen nicht nutzen oder ja genau, also das ist eben immer die Frage, ob man eine echte Wahl auch hat.
Und als Nutzerin bedeutet das für mich, einfach eine Wetter-App dann erstmal nicht installieren, weil was du gerade gemeint hast, okay, jetzt habe ich eine Wahl, aber jetzt ist ja schon fast schon zu spät. Und meistens wird dann sowas leider aufgedeckt, wenn dann quasi so mal ein paar so Verdachtsfälle oder wirkliche offensichtliche Fälle passiert sind. Was würdest du tun, um dich präventiv zu schützen?
Also ich glaube, die gute Nachricht ist ja wirklich, wenn man es nicht zulässt, also wenn man den Standortdatenzugriff dann ablehnt, dann geht es halt technisch auch nicht. Also Apps können diese Daten wirklich nur bekommen, wenn man einmal gesagt hat, mindestens einmal gesagt hat, das ist okay, nimm meinen Standort so.
Ja.
Bei Android zum Beispiel kann man ja auch sagen, frag mich jedes Mal, dann fragt die App halt jedes Mal. Und wenn man das eben angegeben hat, dann kann die zwischendurch auch den Standort nicht erfassen. So. Also das heißt, diese technischen Vorkehrungen, die helfen tatsächlich. Und da kann man sich bis zu einem bestimmten Punkt auch vor solchen Sachen schützen selbst. Was die Betriebssysteme selbst machen, das wissen wir nicht. Das sind wirklich Blackboxen. Also ob zum Beispiel Android auch diese Daten eben erfasst und damit irgendwas macht. Ja, genau. Aber uns geht es ja auch erstmal um diese Frage des Datenhandels, dass das eben wirklich jeder bekommen kann, dass das saugefährlich ist. Und das kann man damit schon unterbinden selbst, ja. Was man aber auch sagen muss, eigentlich ist das halt auch illegal. Also nach Datenschutzgrundverordnung muss man genau wissen, was mit den Daten eben passiert. Und wenn da nicht groß drüber steht, also das haben uns mehrere Experten, Expertinnen gesagt, wenn da jetzt nicht groß drüber steht mit deinen Daten, wenn du hier jetzt zustimmst, wird auch gehandelt, da wird das und das erfasst und das wird dann auf Datenhandelsplattformen weiterverkauft, dann ist das nach Datenschutzgrundverordnung eigentlich auch rechtswidrig.
Ja, es klingt halt nach außen nach einem recht undurchsichtigen Netz, dass man da erstmal durchkämpfen muss, um das so aufzulegen. Und das macht ihr ja täglich, ihr versucht es mit eurer Arbeit. Gleichzeitig, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, und die hast du jetzt, was würdest du denn dann an politischen Regeln und noch Gesetzen fordern? Was würdest du konkret ändern? Weil natürlich, wenn alle einzeln vorsichtiger sind, ist schon was getan, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen.
Ja. Je länger ich mich damit beschäftige, und ich habe mich ja schon mit sehr vielen Recherchen mit der Datenschutzgrundverordnung, was ja unser Hauptgesetz für den Datenschutz ist in Europa, beschäftigt. Mhm. Die meisten kennen das wegen der Cookie-Banner. Und genau das ist das Problem. Also das wird die Verantwortung in diesem Gesetz, so wie das Gesetz gerade aufgesetzt wird, wird schon auf die Menschen abgewälzt. Das heißt, ich muss mich entscheiden, lasse ich Cookies zu, lasse ich Cookies nicht zu. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was da passiert. Mit Recherchen wie unserer zeigen wir dann eben, genau, diese Daten landen auf internationalen Marktplätzen. Jeder kann die kaufen. Keine Ahnung. Good luck, dass es nicht dein Arbeitgeber ist, so, der die kauft. Das heißt, das würde ich tatsächlich ändern. Also ich glaube, es muss einfach Standards geben, die nicht erst die Tür öffnen und dann kannst du dich entscheiden, ob du es willst oder nicht, sondern die einfach wirklich von sich aus viel restriktiver sind und viel mehr verbieten. Viele, und da würde ich mich tatsächlich auch anschließen, fordern, dass das Online-Werbesystem komplett neu aufgestellt wird. Also dieser Datenaustausch, der da im Hintergrund stattfindet, der so viel verrät, der so viele Analysen möglich macht, das ist in keinem Verhältnis zu dem, was Online-Werbung ist. Also warum sollte eine Werbung, die zielgenauer auf dich zugeschnitten ist, rechtfertigen, dass so viele Sicherheitslücken entstehen und dass das alles so gefährlich ist? Genau, das würde ich tatsächlich auch ändern. Und was auch wirklich ein großes Problem ist, das haben wir jetzt gesehen mit Wetter Online, die Datenschutzbehörden, die die DSGVO durchsetzen müssen, die müssen das alles im Einzelfall prüfen. Das heißt, die müssen sich jetzt diese eine App anschauen, das frisst Monate Zeit und zum Schluss steht da ein Bußgeld oder nicht und die müssen wirklich sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken und die können das natürlich nur für Unternehmen machen, die eben wie zum Beispiel in Wetter Online in Deutschland sitzen und nicht für den Datenhändler, von dem wir die meisten Datensätze haben, der irgendwo in Florida sitzt. So. Also da haben die halt keinen Zugriff. Das heißt, das müsste zum Beispiel schon auf Ebene der Betriebssysteme viel restriktiver reglementiert werden und das Online-Werbesystem muss eben auch neu aufgestellt werden. Genau.
Okay, danke. Also das bedeutet, du forderst sowohl von uns einzelnen UserInnen ein bisschen mehr Achtsamkeit bei dem Thema oder ein bisschen Vorsicht bei manchen bestimmten Apps, dass man nicht einfach blind allem vertraut, sondern wenn überhaupt das einmalige Verwenden erlaubt und dann immer wieder nachgefragt wird oder man bleibt einfach konsequent und erlaubt einfach wenig, dann ist man wohl auf der sicheren Seite. Gleichzeitig sagst du aber auch, die Betreiber müssen natürlich deutlich mehr in die Pflicht genommen werden, sowohl diejenigen, die letztendlich solche Daten kaufen können offensichtlich, aber auch die Betriebssysteme, die Betreiber, diese Big Player auch, die wir ja immer wieder im Vordergrund sehen. Wie ist deine Wahrnehmung, seitdem eure Recherchen jetzt draußen sind, wird da schon was angestoßen oder hast du das Gefühl, da passiert eigentlich gerade nicht so viel?
Tja, also was ja das Interessante ist bei diesem Fall, also Datenhandel explizit und eben personenbezogene Daten, die so viel über dich verraten, über uns verraten, das ist ja einfach schon nicht zulässig. Also wir haben dieses Recht ja schon. Und das Problem ist, dass wir einfach an der Rechtsdurchsetzung, das sage ich jetzt mal so, an der Rechtsdurchsetzung scheitern. Also dieses ganze System, dieses ganze Ökosystem mit diesen ganzen globalen Akteuren, hunderten Firmen, die auch zum Teil in Russland und in China sitzen, tausende Firmen wahrscheinlich, das können wir natürlich aus Deutschland, aus Europa so nicht regeln. Das heißt, da muss es irgendwie andere Hebel geben. Dass da jetzt was gemacht wird, das haben wir, das wissen wir so jetzt nicht. Also das sehen, also da gab es ein paar Ideen, aber die haben sich unserem Kenntnisstand nach auch wieder verworfen oder wurden wieder verworfen aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Aber, und das hast du ja auch schon angesprochen, das macht tatsächlich einen Unterschied. Also wenn man wirklich immer sagt, nee, ich teile meinen Standort nicht, ich stimme da nicht zu, dann macht das der Werbeindustrie schon Kopfschmerzen. Das sagen die auch auf zum Beispiel Konferenzen und so weiter, dass es nur noch die und die Zustimmungsrate gibt, dass die Standortdaten immer schlechter werden und so weiter. Das ist schon ein Thema bei denen. Das heißt, wir machen denen, wenn wir wirklich dem nicht mehr zustimmen, schon ein bisschen Druck, dass sie das dann wahrscheinlich auch nicht mehr so verwenden, diese Daten.
Und wir hatten doch erst vor knapp 1,5, 2 Jahren das Thema mit dem App-Tracking, dass die Apps immer um Erlaubnis bitten müssen quasi, wenn sie bestimmte Daten auch tracken, oder? Das kriegt man ja auch, wenn man jetzt neue Apps installiert, immer wieder angezeigt, auch bei Updates zum Teil.
Genau, das ist eben auch eine gute Maßnahme, die man umsetzen sollte, dass man das App-Tracking grundsätzlich nicht zulässt, weil man diese Nummer dann nicht weitergibt. Also man braucht ja diese, oder die Werbeindustrie braucht ja diese Nummer, von der ich vorhin sprach, die Mobile Advertising ID.
Personenbezogen ist, ja.
Genau, um diese Profile zu bilden, weil sonst ist es deutlich, vielleicht nicht ausgeschlossen, aber deutlich schwerer, solche Profile zu bilden. Und wenn man das konsequent ablehnt und auch das App-Tracking quasi in den Einstellungen vom Handy komplett verbietet, dann ist das tatsächlich auch für diese Sache ein ganz guter Schutz wahrscheinlich.
Jetzt kenne ich aber auch einen kleinen Prozentanteil an Menschen, der sagen würde, ich möchte aber gute Werbung bekommen. Und ich möchte aber eigentlich Werbung bekommen, die genau auf mich zugeschnitten ist. Also ich erlaube das absichtlich, dieses App-Tracking, damit mir eben vorgeschlagen wird, meiner Konsumbubble, was mir quasi gefällt. Ich möchte nicht den random Artikel angezeigt bekommen, der gar nichts mit mir persönlich zu tun hat. Was würdest du der Person entgegen? Würdest du sagen, hey, ihr verkauft eure Daten, ihr verkauft eigentlich viel mehr, als ihr denkt damit? Oder würdest du sagen, wenn ihr es wirklich wollt, dann macht's halt?
Ja, also kann ich erstmal grundsätzlich nachvollziehen, weil natürlich ist das manchmal auch hilfreich, wenn einem sowas angezeigt wird. Das ist, also was ich jetzt gerade alles gesagt habe, bezog sich ja jetzt auch erstmal auf die Standortdaten. Also ich würde schon einen Unterschied machen zwischen den Daten und anderen Daten, weil tatsächlich, wo man sich aufhält, ist wirklich einfach gefährlich, wenn Leute das so konkret wissen. Ob es genauso gefährlich ist, wenn zum Beispiel Firmen wissen, dass man irgendwie auf der Seite von irgendeiner Schuhfirma war oder auf der Seite von irgendeinem Hersteller von XY, das ist natürlich die Frage. Und da werden ja auch diese Interessen sehr stark von abgeleitet. Also wenn man jetzt irgendwie da nochmal so ein bisschen rauszoomt, dann geht es ja wirklich in dem Werbesystem nicht nur um Standortdaten, sondern es geht ja um, was habe ich mir alles angeschaut, wie lange war ich auf irgendwelchen Seiten. Also da sind ja ganz, ganz viele Daten, die da anfallen. Potenziell ist das auch gefährlich. Also für mich war sehr eindrücklich, dass ich mir eine Recherche angeguckt habe, die haben wir nicht selbst gemacht, hat auch Netzpolitik.org gemacht, die ist schon ein bisschen älter, wo 600.000 Werbekategorien öffentlich wurden. Und da gibt es dann so Werbekategorien wie fragile Rentner Oder Mothers who shop like crazy. Oder Menschen, oder Menschen, die als Investigativjournalisten arbeiten. Oder eben auch Menschen, die für Ministerien, Entscheidungsrollen für Ministerien arbeiten. Das sind Werbekategorien, mit denen die Werbeindustrie arbeitet. Bei diesen Werbekategorien stand nicht dabei, wie die zustande kamen. Da steht auch nicht dabei, ob das jetzt richtig, also ob da Fehler dabei sind oder ob da wirklich alle Personen, die da drin landen, wirklich das dann auch sind und so. Aber auch Krankheiten und so weiter. Also das überschreitet so viele Grenzen, dieses System, dass man sich dessen zumindest mal bewusst sein sollte. Und natürlich ist es eine Abwägung, aber meine Überzeugung ist schon, dass man so viel einschränken sollte wie möglich. Und klar, wenn man ganz konsequent wäre, und das haben uns auch viele gefeedbackt, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, könnte man auch auf Open-Source-Betriebssysteme umsteigen. Die werden auch immer besser und da ist der Datenschutz, muss man sich im Einzelfall auch mit beschäftigen, aber im Grundsätzlichen ist der Datenschutz da schon besser, weil man eben reingucken kann. So. Also klar, es ist eine Abwägung und die meisten Menschen haben auch noch was anderes zu tun, als sich mit Datenschutz zu beschäftigen. Aber eigentlich sollte man sich darüber wirklich mehr Gedanken machen, weil das ist saugefährlich alles. Und da kann ich auch noch mal kurz sagen, wir werden nächstes Jahr eine Dokumentation noch mal zu dem Thema rausbringen und wir haben wirklich noch schlimmere Fälle gefunden, die kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir haben Menschen gefunden, die wirklich dadurch auch in Lebensgefahr gekommen sind, durch diese Daten.
Ja, also mich hast du auf jeden Fall angeteasert damit. Ich kenne es selber auch als Forscher, wenn ich auf Daten sitze, die noch nicht rausgeben darf. Also Daten im Sinne von coolen Ergebnissen, Studienergebnissen. Aber ja, also wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Du hast es auf jeden Fall geschafft bei mir und ich denke auch bei den Zuhörenden, für das Thema erstmal irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist ja schon mal der erste Schritt überhaupt, sich dafür zu sensibilisieren und dann selber zu gucken, was kann man am eigenen Handy vielleicht mal in allen Einstellungen überdenken, auch bei Snapchat oder bei anderen Apps, die wirklich ja davon leben mit dem Standort. Wenn ich daran denke, wie gerade auch Snapchat bei jungen Menschen derzeit auch genutzt wird, immer mehr, ist eine der aufstrebendsten Apps der letzten Jahre wieder, hat eine kleine Renaissance erlebt oder war nie ganz weg. Und jetzt geht es eigentlich darum, auf dieser Map angezeigt zu werden, wo bin ich, wo teile ich gerade mein Foto. Und da ist der Standort elementar, man muss sich schon auch ein bisschen sensibilisiert dafür zeigen, was passiert da eigentlich mit den eigenen Daten. Und ich bin gespannt auf die neue Recherche dann nächstes Jahr. Vielleicht holen wir dich dann ja nochmal, laden wir euch nochmal ein und dann holen wir euch nochmal hier ins Boot, damit wir gemeinsam das nochmal besprechen können. Ich finde es super spannend. Hast du, Rebecca, irgendwas abschließend, was du noch loswerden möchtest an der Stelle?
Ja, also ich glaube, was ich mir versuche immer vor Augen zu halten, ist, dass das durch KI jetzt alles auch noch gefährlicher wird. Also es gab auch vorher natürlich ja schon Algorithmen, die alle möglichen Muster in großen Datensätzen erkannt haben. Also KI ist ja jetzt nicht spontan vom Himmel gefallen in den letzten Jahren, sondern das ist ja schon lange eine lange Entwicklung. Aber das hat ja jetzt gerade nochmal so einen Drive entwickelt. Mhm. Und wo ich letztens mal so drüber gestolpert bin, und das kennen Leute, glaube ich, die so Smartwatches haben, ist die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch das Pulsmuster messen kann. Mhm. Und das zeigt ja einfach nur, dass man ganz, ganz viele Sachen, dass es immer mehr Daten auch gibt, die was mit unserem Körper zu tun haben. Und was das Besondere ist an diesem Pulsmuster ist, dass das wahrscheinlich zeigen kann, wie gestresst man ist. Das wahrscheinlich auch zeigen kann, wie gesund oder krank man ist. Und die Forschung sogar auch sagt, dass das die Todeswahrscheinlichkeit bis zu einem bestimmten Punkt vorhersagen kann. Das heißt, wir sollten uns, das ist jetzt nur ein abstraktes Beispiel, wir sollten uns immer bewusst sein, wenn man solche Daten, also vor allen Dingen auch über den eigenen Körper, in so ein System reingibt, die Menschen, die dahinter sind, weil das sind ja Menschen, das sind ja keine abstrakten Algorithmen, können potenziell extrem viel daraus ableiten und immer mehr. Also die Daten werden immer und immer wertvoller, weil die Algorithmen zur Mustererkennung einfach immer besser werden.
Und das Apple verspricht ja bei der Smartwatch, bei den neuen Apple Watches ja schon auch zum Teil, dass sie es schaffen könnten, ich weiß nicht, sind es Schlaganfälle vorherzusagen oder zumindest ja schon kleine Prognosen abzugeben. Wo ich mir aber dann gleichzeitig als naiver Nutzer denken würde, ist doch eigentlich mega praktisch.
Genau, das ist der Punkt. Ist doch eigentlich mega praktisch. Das finde ich auch interessant. Wir sind in einem System gelandet, wo es extrem, extrem problematische Überwachung gibt, potenziell extrem problematische Überwachung. Und die geben wir gerne, diese Daten. Das ist das System, in dem wir gerade sind. Und das ist natürlich momentan nicht gefährlich und vielleicht wird es auch nie gefährlich. Ich hoffe, dass es nie gefährlich wird. Aber es ist schon interessant, dass, was da für Möglichkeiten bestehen, die in einer Situation, in der vielleicht, ja, also man muss ja jetzt gar nicht so irgendwie so das große Fass aufmachen, man muss ja gar nicht sagen, jetzt gibt es hier irgendwie einen Rechtsruck. Ich meine, man sieht in den USA ein paar Sachen, die gerade passieren und da werden auch Daten genutzt, um Menschen zu verfolgen. Aber man kann ja auch einfach sagen, vielleicht ist der Arbeitgeber irgendwann interessiert an solchen Daten oder die Versicherung. Vielleicht ist das dann aber auch ein Problem, wenn die genau wissen, wann ich den nächsten Schlaganfall bekomme oder wie oft ich morgens joggen gehe, weil die meine Standortdaten sehen. So.
Ja. Okay, also wir halten fest, auch da bleibt es absolut spannend, was die kommenden Jahre angeht. Ich dachte mir schon, oder ich hatte mir auch überlegt, noch eine KI-Frage zu stellen. Wunderbar, dass du diesen Bogen noch geschlossen hast. Ich bedanke mich für die Zeit, Rebecca. Hat sehr viel Spaß gemacht, beziehungsweise war einfach super interessant. Ich habe die Reportage angeschaut und war schon ein bisschen informiert bei dem Thema, aber ich muss auch sagen, mich freut es natürlich auch immer so als Host dann noch selber was zu lernen. Hier hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, da auch was mitgenommen zu haben. Von dem her danke von meiner Seite und weiß nicht, ob du noch abschließende Worte hast.
Ja, danke auch von meiner Seite. Ich bin froh, das noch ein bisschen erzählen zu können und das auch irgendwie so zusammenbinden zu können, beide Recherchen. Das waren ja eigentlich einzelne Recherchen. Genau.
Genau, absolut. Und das bleibt ja, wie du gerade schon angeteasert hast, nicht bei diesen vergangenen Recherchen, da kommt ja auch was Neues dazu. Von dem her bleiben wir wachsam, bleiben gespannt und ja, vielen Dank, liebe Zuhörende, fürs Einschalten, fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, gerne eine coole Bewertung hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Auf bald. Tschüss.